Kandidatinnen Daten, ältere, sehr alte, aber auch sehr rezente zu einem Thema präsentieren, das mir in den letzten Jahren ans Herz, Gott sei Dank noch nicht an die Hüften gewachsen ist, dem krankhaften Übergewicht. Seit den 1980er Jahren hat sich die Rate der übergewichtigen Adipösen verdoppelt. Und auch wir in Österreich leben diesbezüglich nicht auf einer Insel der Seligen, besonders wie Sie hier an den Daten sehen. Von 1990 bis 2000 sind wir sehr stark in die Breite gewachsen. Die Adipositas als solches ist kein neues Thema. Bereits 400 vor Christus hat Hippokrates in seinen Amphorismen festgehalten, dass beleibte Menschen früher sterben als schmale. Und bis ins 20. Jahrhundert war allerdings das Übergewicht eine Seltenheit. Seit dem 20. Jahrhundert hat die Versicherungsindustrie dann begonnen, die Folgen des Übergewichts festzuhalten. Und seit da an ist es dann auch stark nach oben gegangen. Wir wissen, es ist eine multifaktorelle Erkrankung. Über kurz oder lang handelt es sich aber immer um eine positive Energiebilanz, die zu einer Zunahme des Körpergewichts führt. Wir brauchen 100 Watt pro Stunde, also wie eine 100 Watt Glühbirne, wenn wir nackt sind bei 26 Grad. Und nur ein Mehr an 100 Kalorien kann über die Jahre zu einer starken Gewichtszunahme führen. Aus einer Studie, die noch nicht so alt ist, sind amerikanischen Kollegen bzw. Boyd Swinburn, der in der Adipositas-Forschung sehr bekannt ist, haben sie gesehen, dass ein durchschnittliches amerikanisches Kind seit den 70er Jahren im Durchschnitt 5 Kilo mehr wiegt und 200 Kilokalorien pro Tag mehr isst. Darunter sehen Sie ein paar Beispiele, was 200 Kalorien so sind, nicht wirklich viel. Natürlich davon abhängig, was das ist. Wenn man es als Gemüse isst, sehr viel. Schokoriegel, 41 Gramm ist so ein kleiner Schokoriegel, nicht wirklich viel. Warum kommt es zu der starken Zunahme vom Übergewicht? Mein Themengebiet ist speziell die Ernährung. Die Kalorienverfügbarkeit. Hier auf der Folie sehen Sie die Differenz zwischen 1961 und 2002 ist in diesem Zeitraum um rund 1000 Kilokalorien pro Tag gestiegen. Das ist immens. Das ist die Verfügbarkeit, jetzt nicht was wir essen. Ich habe mir vor schon etwas längerer Zeit dann ältere Daten durchgesichtet und bin auf meiner Suche auf einen Tagesernährungsplan eines Fabriksarbeiters aus Mannheim, der in einer Zellstofffabrik im Jahre 1890 gearbeitet hat, gestoßen und habe dann die Mengen, die er gegessen hat, in einem Ernährungsberechnungsprogramm durchgerechnet und verglichen mit dem durchschnittlichen Verzehr, den der Österreicher im Jahre 2008 gehabt hat. Und Sie sehen schon die deutlichen Veränderungen, eine extreme Zunahme an Fleisch, Verzehr von Fleisch und Wurstprodukten, an Fetten und an Käse, eine Reduktion von Kartoffeln, die Hülsenfrüchte als solches fast nicht mehr existent auf unserem Speiseplan. Wenn man sich das jetzt unterm Strich ansieht, die Gesamttagesenergiemenge, die die beiden gegessen haben, ist nicht wirklich unterschiedlich. Aber was Ihnen wahrscheinlich auffällt, ist, dass da Lebensmittel fehlen, zu denen der Arbeiter im Jahre 1890 keinen Zugang hatte, wie Süßigkeiten oder auch Junkfood. 1977 hat das erste Fastfood-Restaurant in Wien eröffnet am Schwarzenbergplatz. Seit dieser Zeit hat sich die Menge oder die Portionsgröße der Fastfood-Portionen, die wir kriegen, verdreifacht. Und nicht nur die Portionsgröße, 1977 war dieser eine einmalig vertreten und heute sind es über 180 Läden und er ist nicht alleine, er hat auch noch weitere Vertreter, um niemanden zu benachteiligen. Aus dem Ernährungsbericht 2012, da kann man auch ganz schön sehen, die Berechnungen, die angestellt haben, passen ganz gut mit dem zusammen. Also eine deutliche Zunahme an Fleischverzehr, Fleischverbrauch. Über die Jahre, da habe ich von Statistik Austria und eben aus den historischen Daten, die ich gefunden habe, Aufstellung gemacht, sehen sehr deutliche Zunahme mit einem kurzen Bäuschen in der Kriegszeit, wo der Fleischverbrauch sehr stark angestiegen ist. Dasselbe passend wiederum zu den Berechnungen, eine Abnahme des Milchverbrauchs, deutlicher Anstieg des Käseverzehrsverbrauchs. Was man, um nicht nur das Negative jetzt da herauszuholen, der Obstkonsum hat zugenommen, allerdings im Vergleich zu Fleisch, also zum Verzehr von tierischen Produkten, ist es hintanzustellen. Das Ganze hat ökologische Auswirkungen, 15-20% der Gesamtenergie und an die 20% der CO2-Emissionen gehen auf die Produktion, auf den Transport, auf den Verzehr von Lebensmitteln und der größte Teil davon eben auf tierische Produkte. Ja, es hat das Übergewicht da auch Auswirkungen, beziehungsweise da weiß man noch nicht so ganz genau, was ist Henne, was ist Ei, auf den Geschmackssinn, auf die Geschmackswahrnehmung. Sie sehen da Daten von übergewichtigen Kindern, wo ganz deutlich wird, dass die Kontrollgruppe deutlich stärkere Geschmacksnehmung hat. Man hat gesehen, sowohl im Tierversuch als auch beim Menschen, dass die Wahrnehmung, also die Fettsensitivität abnimmt und die Präferenz für fettige Lebensmittel steigt. Das Positive an dem Ganzen ist, dass es durch eine Gewichtsreduktion, durch eine hypokalorische Ernährung wieder ins Gleichgewicht gebracht werden kann. Eine chronische Entzündung, die ja mit der Adipositas in Zusammenhang gebracht wird, hat ebenfalls Auswirkungen auf die Geschmackszellfunktion. Ein Hotspot und in letzter Zeit kräftig diskutiert und Gott sei Dank mittlerweile auch politisch in Aktion genommen, sind die gesüßten Getränke. Ein Glas am Tag, also 250 Milliliter, erhöht das Risiko für eine Gewichtszunahme um 60%. Ein Glas von einer herkömmlichen Limonade sind ungefähr 25 Gramm an Zucker, die da drin sind, sind ungefähr die 100 Kalorien, die ich schon auf einer vorherigen Folie hatte. Ja, das Blöde ist, diese Kalorien, die wir flüssig zu uns nehmen, registrieren wir nicht als solches und die beeinflussen die Größe einer Mahlzeit nicht. Das heißt, das sind zusätzliche Kalorien, die wir auf unserer Bilanz trotzdem stehen haben. Eine Änderung des Trinkverhaltens und vor allem eine Reduktion von gesüßten Getränken ist auf jeden Fall in jedem Ernährungsplan oder in einer Ernährungsänderung bei übergewichtigen Adipösen zu integrieren. Ja, die Energiebilanz, die ich schon angesprochen habe, einerseits mehr Energiezufuhr und andererseits mehr, also zu wenig Energieverbrauch. Sie sehen da Statistik der Anzahl der PKWs in Österreich stark zugenommen, wobei man sagen muss, wiederum etwas Positives, seit dem Jahr 2003 haben die gefahrenen Kilometer in Österreich um 1000, also von 14.000, auf 13.000 abgenommen. Und wenn Sie sich zurückerinnern an die Slides ganz am Anfang, seit dem Jahre 2003 ist auch der Zuwachs an den Übergewichtigen und Adipösen etwas flacher geworden. Natürlich hat sich unser Freizeitverhalten auch geändert. Das sind deutsche Daten, deshalb haben Sie da von mir die aktuellen österreichischen, die Zeit vorm Fernseher. Wir verbringen ungefähr 172 Minuten vorm Fernseher, 45 Minuten mehr als es 1991 war. Und auch die Nutzung von Internet und somit die Zeit vom Computer hat zugenommen. Behandlungsziele, wir wollen also gesellschaftspolitisch, aber auch jetzt für unseren einzelnen Patienten natürlich die Patientengesundheit verbessern, die Lebensqualität steigern und eine Veränderung der Körperzusammensetzung bewirken. Wie schafft man das? Das war der historische Ansatz, etwas brutaler als wir es heute machen. Also wir schicken unsere Patienten Gott sei Dank nicht mehr nackt durch die Gegend, wobei jetzt von den Therapiegrundlagen her wir doch auch etwas heute einbauen. Das ist eine Übersicht vom NIH. Ich möchte jetzt da nur auf die Ernährungsinterventionen eingehen. Zur Surgery kommt dann der Kollege noch im Anschluss. Man muss prinzipiell unterscheiden zwischen einer Very Low Calorie Diet und einer Low Calorie Diet. Bei der Very Low, das sind an und für sich Therapieformen, die nur im klinischen Setting durchgeführt werden. Kalorienzufuhr liegt unter 800 Kilokalorien pro Tag mit 5 bis 7 Mahlzeiten pro Tag. Bei den Low-Calorie Diets gibt es verschiedene Strategien. Die eine wäre, dass man einfach das Essen so anpasst, dass man eben zu einem Energiedefizit oder zu einer Reduktion von 500 bis 1000 Kilokalorien pro Tag kommt. Oder es gibt da wirklich designte Mahlzeitenpläne, wo die Patienten fertig gefertigte Mahlzeiten bekommen oder der partielle Mahlzeitenersatz, der meiner Meinung nach gerade für die initiale Gewichtsreduktion im konservativen Setting sehr gut geeignet ist. Bei den VLCDs, und das ist auch der Grund, warum man es primär im klinischen Setting machen soll, man hat sehr positive metabolische Entwicklungen. Die Gewichtsreduktion ist im Verhältnis zu anderen konservativen Therapieformen sehr gut. Allerdings kurzfristig kommt es auf jeden Fall zu Kälteintoleranz, Müdigkeit und wenn man das über längere Zeit betreibt, kann es durchaus auch zu Defiziten der Mineralstoff- und Vitaminversorgung kommen. Ja, es gibt nährstoffrelativierte Diäten. Eine kurze Bewertung dazu. Man spricht von einer kohlenhydratreduzierten Diät bei einem Kohlenhydratgehalt von 50 bis 150 Gramm pro Tag. Kurzfristig bringen die, und kurzfristig meint innerhalb von den ersten 6 Monaten, einen größeren Gewichtsverlust als Low-Fat-Diäten. Allerdings, laut aktueller Studienlage, sind diese Unterschiede als nicht relevant zu erachten. Spannend ist, dass es zu den metabolischen Veränderungen auch unabhängig von einem Gewichtsverlust kommen kann. Also was jetzt den nüchternen Blutzucker, Insulinspiegel, Triglyceride und der einer leichten, also wirklich minimalen Steigerung vom HDL-Cholesterin kommt. Der Satz ist mir persönlich auch sehr wichtig, auch wenn man jetzt den ökologischen Aspekt wieder hinzuzieht. Wenn vor allem pflanzliche Proteinquellen herangezogen würden, wären sie etwas unbedenklicher. Die Nachteile, die es hat, ist laut Daten verbunden mit einer höheren Gesamtmortalität. Gerade also zu Beginn einer kohlenhydratreduzierten Diät kann es vermehrt zu Hungerattacken kommen und ganz ungewollt bei einer Gewichtsreduktion, es kommt meistens zu einem Verlust der Magermasse, der Muskelmasse. Besser als Low Carb ist die sogenannte Slow Carb, das heißt, dass man einfach die Art der Kohlenhydrate ändert, aber nicht zu stark den Kohlenhydratgesamtanteil pro Tag senkt. Die Fettreduktion, also von einer Low-Fat-Diät spricht man, wenn der gesamte Tageskalorienbedarf an Fett nur 20-30% ausmacht. Man kann damit auch ohne, also Kalorienreduktion, zu einer Gewichtsreduktion kommen. Besonders gut hat es funktioniert bei stark übergewichtigen Patienten. Also desto höher das Gewicht ist, desto stärker der Erfolg. Sie haben auch wiederum, wie die anderen, positive metabolische Effekte. Als negativen Effekt kann man sagen, dass der Hunger eventuell gerade auch zu Beginn höher ist und dass vor allem der Kohlenhydrathunger steigt. Was kann ich mir erwarten von einer konservativen Methode? Das sind zwei Studien, die über 80 verschiedene Diäten mit einbezogen haben, so zwischen 5% und 9% vom Ausgangsgewicht. Das ist an und für sich auch das, wo wir wissen, dass es bereits zu einem positiven Gesundheitseffekt kommt. Das ist im Vergleich zur bariatrischen Operation bescheiden, aber, und das ist, denke ich mal, auch ganz wichtig in der Therapie, zu Beginn mit dem Patienten, das sollte man wissen, damit man auch realistische Ziele setzen kann. Begleitet sollte eine Gewichtsabnahme auch sein von der Überwachung der Anthropometrie. Das kann man mit konventioneller Methode machen. Wenn man es hat, ist es auch ganz gut, mittels Bioimpedanzanalyse die Körperzusammensetzung des Patienten über den Therapieverlauf zu beobachten. Was macht jetzt da oder wie kann man es schaffen, langfristig Gewichtsreduktion zu erreichen? Initial, habe ich schon gesagt, die 5% bis 8%. Die Diäten, die ich Ihnen, oder die Themen, die ich Ihnen vorgestellt habe, Daten sagen, es ist egal, wie Sie es erreichen, dass das Gewicht reduziert wird, mit der Rücksichtnahme natürlich darauf, dass der Patient keine Gesundheitsschäden davontragen soll. Wichtig ist es, dass man einfach die Art der Diät den Wünschen des Patienten anpasst. Wie oft Diäten durchgeführt worden sind, dem Geschlecht, dem Alter und vor allem auch dem Ausmaß des Übergewichts angepasst. Realistische Ziele ist, denke ich mal, gerade zu Beginn auch sehr wichtig. Die Patienten kommen und sagen, ich möchte 30 Kilo verlieren und haben dabei ein Bild von einem Model aus der Zeitung im Kopf, und ich denke, es liegt da vor allem an uns, mit dem Patienten auf ein realistisches Ziel uns zu einigen. Wichtig, und darum kommen wir nicht hinweg, das ist einfach der Grundsatz der Therapie, wir brauchen eine negative Energiebilanz. Was ich nur kurz streife, was aber auch Teil jeder Gewichtsreduktion sein sollte, das ist eine entsprechende Verhaltenstherapie, mit der man den Patienten unterstützen kann. Und ja, um das kann man auch nicht herum, nicht nur, dass man die Kalorienzahl irgendwie nach unten bringt, sondern man muss auch den Energieverbrauch steigern. Und wie kreativ man dann ist, das bleibt dann auch jedem von uns überlassen. Damit wäre ich dann auch am Ende und stehe dann gern für Fragen zur Verfügung.